wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total bekloppt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total bekloppt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste, mit denen ich mich auch heute unterhalten möchte. Und zwar möchten wir uns vor allen Dingen natürlich über den ersten Saisonsieg in der Bundesliga unterhalten. Denn der 1. FC Nürnberg, der hat an diesem Wochenende, der geneigte Hörer wird es sicherlich wissen, ja, die Hannoveraner geschlagen und somit ja haben wir hier durchaus Erfreuliches zu besprechen. Und meine beiden Gäste, die sind hinlänglich bekannt, denke ich. Zum einen ist das Felix Völkel. Felix war ja schon letzte Saison sehr, sehr häufig Gast bei uns. Hallo Felix.
Hallo.
Und zum anderen ist das natürlich einer unserer Kooperationspartner seit dieser Saison von Clubfans United, nämlich Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, wir wollen, wie gesagt, vor allem über den Sieg sprechen, wollen uns gar nicht so fern ab des Sports oder des Platzes dann bewegen, denn wir haben ja jede Menge Podcasts diese Woche noch im Angebot und wir wollen, dass ihr das alles natürlich irgendwann auch noch anhören könnt, ohne jegliches Privatleben vernachlässigen zu müssen. Insofern wollen wir uns hauptsächlich eben mit dem Spiel beschäftigen. Und Stefan, lass uns anfangen mit der Aufstellung. Die hielt wenig Überraschungen bereit. Der Kader blieb sogar komplett gleich verglichen mit der letzten Partie. Lediglich Misicjan stand dann in der Startelf für Matheus Pereira. Und das war, fand ich, nach den Aussagen von Michael Kölner dann auch irgendwie so ein bisschen abzusehen.
Ja, ein bisschen überraschend war, dass dann doch Fuchs gespielt hat und nicht Löwen in die Mannschaft gerutscht ist. Ansonsten war es halt eine flache Raute, 4-4-2. Kubu diesmal in der Mitte angefangen und vorne dann quasi mit zwei Sturmspitzen, Ishak und Misicjan. Wenig überraschend fand ich auch.
Gab ja, muss man auch einfach so sagen, Felix, nicht so viel Grund, besonders viel zu ändern. Stefan hat es angesprochen, viel wurde darüber geredet, ob Fuchs oder Löwen letzten Endes dann in der Startelf steht. Löwen hatte sich vermeintlich ja so ein bisschen in die erste Elf reingespielt, kam da nicht zum Zug. Misicjan, da hatte ja Köln dann auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass eben er vielleicht einfach den Ticken defensiv stärker ist und deswegen dann den Vorzug erhielt.
Ja, also Misicjan habe ich mir auch schon gedacht, weil genau das, was du gerade gesagt hast, dass Pereira, das hat man auch gegen Werder auch gesehen, dass er zwar schöne Triplings gemacht hat, aber den Ball dann dadurch auch ziemlich oft verloren hat und dadurch eben, weil Hannover, wie ihr auch gesagt hattet, glaube ich, im letzten Podcast eben auch eine starke Kontermannschaft ist es wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich gewesen. Ob er fitter war, weiß ich jetzt nicht genau, aber das war irgendwie vorhersehbar und Fuchs hat eigentlich gute, solide Spiele abgeliefert und deswegen war mir eigentlich ganz klar, dass der trotz Löwen als Alternative eigentlich in der Startelf stehen würde. Also es gab nicht wirklich einen Grund, ihn nicht in die Startelf zu nehmen. Also ja, eigentlich war die Aufstellung für mich genauso, wie sie war, eigentlich klar.
Ja, Stefan hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, die Formation dann mal nicht mit Kubo auf den Außen, sondern tatsächlich im Zentrum. Wobei das sich ja je nachdem, ob sie den Ball hatten oder gegen den Ball agierten, dann immer wieder verschob. Florian Zenger hat es auf Clubfans United wirklich komplett aufgedröselt. Der FCN gefühlt mit einem Potpourri an taktischen Formationen und Aufstellungen dann letzten Endes. Lasst uns mal in die erste Halbzeit reinspringen, denn die birgt alleine jede Menge Gesprächspotenzial. Stefan, es ging direkt erstmal relativ flott los. Sowohl Hannover als auch der FCN hatten in den Anfangsminuten direkt ja sowas wie eine Torchance, bevor das Spiel so ein bisschen verflachte, weil man sich gegenseitig im Zentrum auch so ein bisschen aufrieb.
Ja, also es war recht ausgeglichen, fand ich auch. Wobei Hannover, glaube ich, die zwingenderen Chancen hatte, kam mir so ein bisschen, hatte ich so ein Gefühl. Aber es war dann bis zu den besagten Szenen, wo wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, wirklich recht ausgeglichen. Hannover mit dem Tick an besseren Chancen, aber sonst ist nichts Weltbewegendes passiert.
Felix, wie hast du das wahrgenommen? Ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen überrascht, ob der Aussagen, die die Verantwortlichen und auch die Spieler von 96 nach dem Spiel getroffen haben, die meinten, sie wären in den ersten, ja, im Prinzip 30 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz gewesen. Hätten wir mit einer Mannschaft da eigentlich rechnen müssen, die uns komplett an die Wand spielt? Oder was habe ich da in den ersten 30 Minuten verpasst?
Also ich weiß nicht, was du verpasst hast, aber für mich hat Hannover vor allem also in den ersten Minuten, also die ersten 5 Minuten, schon gut Gas gegeben und wollten eigentlich auch auf Tor spielen. Also so kam mir das vor und da gab es ja auch Chancen oder ersten 10 Minuten sogar. Ich glaube, Schwegler hatte eine Chance und dann kam noch irgendwie dieser Kopfball von Versuch von Füllkrug in der 10. Minute. Aber es hat sich irgendwie hin und her gespielt die ganze Zeit. Es war eigentlich, die ersten 10 Minuten waren eigentlich noch am interessantesten. Da gab es auch diese eine Ecke, die Valentini schießt, die genau vorm Tor vorbeirollt und niemand an diesen Ball rangeht, falls ihr euch erinnert, wahrscheinlich alle aufgeschrien haben, wieso ist da niemand und schießt einfach diesen Ball rein. Es war eigentlich ziemlich spannend und ab da ist das Spiel so ein bisschen abgeflacht, aber ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso jetzt André Breitenreiter zum Beispiel gesagt hat, in der ersten Halbzeit kamen sie gar nicht rein, weil ich eben genau, wie gesagt, in den ersten 5 bis 10 Minuten sie schon ein bisschen bissiger fand. Ab da kam eigentlich der Club nur noch.
Ja, womöglich war auch genau das damit gemeint, als er sagte, sie haben dann zu pomadig gespielt, dass sie sich vielleicht nach diesem Anfangsschwung so ein bisschen da die Butter vom Brot haben nehmen lassen, dass sie dann vielleicht auch einfach nicht weiter Gas gegeben haben. Lasst uns im Prinzip direkt dahin gehen, wo es dann richtig interessant wurde. Es gab noch den Fernschuss von Petrak in der 22. Minute, den überspringen wir jetzt einfach mal, denn der ist jetzt auch nicht übermäßig dann der Rede wert. In der 25. Minute war es dann aber so, dass es tatsächlich ja viel, viel Jubel gab bei mir zu Hause. Ich denke bei Stefan im Stadion, bei Felix sicherlich auch, weil ja der Ball im Tor lag und irgendwie, nachdem da Ewigkeiten nichts passierte, alle dachten, okay, das Tor wird gegeben und auf einmal wurde es doch zurückgenommen, Stefan.
Ja, man muss da noch ein bisschen sich erlernen, was den Torjubel angeht, dass man erstmal warten muss, ob der VAR sich einschaltet oder nicht. Ja, war ein bisschen schade, aber nach den Fernsehbildern muss man sagen, Videobeweis korrekt entschieden. Der Ball kam von Ishak auf Misicjan bzw. Wura und dann war es abseits und ganz klar, ne? Auch wenn viele das im Stadion dann nicht verstehen konnten, wenn man die Fernsehbilder dann sieht, im Stadion sieht man bloß Videoassist, abseits, kein Tor. Sah im Stadion erstmal nicht so aus, das sah so aus, als würde der Ball vom Hannoveraner kommen, aber man sieht in den Fernsehbildern ganz klar, dass der Hannoveraner zwar am Ball ist, aber danach ist Ishak am Ball und dann ist es abseits.
Ja, Felix, du hast es im letzten Spiel gegen Werder Bremen ja auch im Stadion erlebt. Das ist irgendwie immer noch eine ungewohnte Situation, wenn man jetzt tatsächlich direkt betroffen davon ist und nicht einfach nur als normaler Fußballfan einfach ein Spiel anschaut und dann wird da irgendein Tor zurückgenommen. Zumindest geht's mir so. Im ersten Bild dachte ich nämlich auch, okay, der Ball kommt vom 96er und okay, dann steht er halt da hinten Mutterseelen allein, aber dann macht er das Ding eben oder bringt ihn zumindest aufs Tor. Wie hast du die Situation wahrgenommen? An der Richtigkeit der Entscheidung kann es ja eigentlich keinen Zweifel geben.
Ja, also die Entscheidung ist richtig. Das war aber auch selbst mit den Fernsehbildern am Anfang schwer. Also nur die normale Kamera hat man das nicht gesehen. Dann mussten sie schon ranzoomen bei dessen auch, der Zone auch. Und es war auch okay dann. Ich will jetzt nicht wieder eine Video-Assistent-Diskussion groß aufmachen, aber so insgesamt. Ich habe gestern ja auch Sky 90 geguckt, ich sehe das ähnlich wie Kölner und ich habe das in Bremen gemerkt und es ist einfach, also dieses Mal bei diesem Spiel war es halt wirklich so nach diesem Tor dann wieder, ich habe dann immer erst bei den Toren dann, also bei dem 1-0 und 2-0 später auch abgewartet, so ist da jetzt wirklich was und habe mich dann erst gefreut, es ist so, ich finde es gut, dass es fair ist, so wie es gemacht wird, finde ich es nicht gut und es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist letztendlich fair, weil es war kein Tor, aber so wie es gerade abläuft, finde ich es einfach nicht cool. So. Also vor allem live und für die Spieler, weiß ich nicht. Ist irgendwie gerade nicht so cool.
Ja, nicht so cool war es auf jeden Fall, dass es nicht 1-0 stand, sondern weiterhin 0-0. Die nächste Situation kam dann ja 5, Zeigerumdrehungen später, nachdem alle wussten, ist doch kein Tor gefallen, als dann wieder Misicjan im Zentrum der Diskussion stand. Stefan, er läuft nach wirklich haarsträubendem Abwehrfehler von Hannover 96 an, das kann man das glaube ich nicht bezeichnen, allein aufs Tor zu, er kommt dann zu Fall und dann ist es zunächst so, dass Bastian Dankert der Schiedsrichter weiterspielen lässt und wie hast du das Ganze dann im Stadion erlebt? Wie hat sich dann auch das Stadion verhalten? Denn zumindest am TV kam es so rüber, als würde da wirklich ein gellendes Pfeifkonzert durch die Arena hallen.
Ja klar, die Clubfans natürlich sahen das ganz klar als Elfmeter und faul. Zunächst mal muss man sagen, dass Albonos da zweimal sich richtig doof anstellt. Im ersten Mal, dass er da den Ball viel zu kurz zum Torwart köpft, wo er dann quasi Wura einlädt zum Solo aufs Tor und dann das Foul begeht, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen können, bestimmt. Dankert hat erst gesagt, nichts weiterspielen und dann auch, wie du schon sagtest, kam auch dieses gellende Pfeifkonzert, wieso, weshalb, es war doch ein Foul. Und dann kam der Videoassist. Das ist im Stadion gar nicht irgendwie zu greifen, weil du erstmal überhaupt nicht weißt, was passiert jetzt gerade, bis dann endlich mal auf der Anzeigetafel kommt, dass jetzt der VAR am Zuge ist und dann siehst du den Schiedsrichter dann zum Monitor laufen und dann war plötzlich Jubel im Stadion, weil der Schiedsrichter Richtung Elfmeterpunkt gezeigt hat. Ich dachte erst, es gibt Elfmeter und zog dann auch noch die rote Karte. Dann waren natürlich, die Zuschauer waren dann natürlich wieder besänftigt. Zu der ganzen Szene zu sagen, ist ja 50-50. Ne? Also Albonos lässt er die Hand weg, passiert wahrscheinlich nichts. Dann ist es wahrscheinlich noch gelb für Misicjan wegen Schwalbe. Ich habe jetzt die Szene ein paar Mal gesehen. Er geht mit der Hand hin. Von hinten sieht es ein bisschen ja so nach Halbschwalbe aus. Wenn man die Hintertorkamera sich anguckt, dann sieht man schon, dass er ihn da an der Schulter berührt und auch stößt, ob Misicjan da fallen muss. Ich weiß es nicht. Das Einfachste wäre wohl gewesen, wenn er nicht gefallen wäre, er wäre weitergelaufen und hätte das Tor gemacht.
Ja, das wäre definitiv das Einfachste gewesen. Ich muss auch ehrlich gestehen, nachdem da ja Dankert zunächst nicht gepfiffen hat, habe ich mir nur gedacht, wärst du doch einfach nur weitergelaufen und hättest geschossen. Das war tatsächlich auch so meine erste Reaktion. Dass dann natürlich auch noch dieses, du hast es gerade angesprochen, ein bisschen Durcheinander dann da vonstatten ging, dass er Richtung Elfmeterpunkt zeigt, alle gehen davon aus, gibt Strafstoß, dann doch rot zeigt, was ja in der Form nicht mehr da ist in der im Regelwerk. Hat ja dann auch beim Sky-Kommentator für komplette Verwirrung gesorgt, Felix. Und jetzt müssen wir halt doch irgendwie mal über den Video Assistant Referee reden, denn man kann natürlich diese rote Karte geben. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber ist es denn eine zwingende Fehlentscheidung und damit überhaupt ein Einsatzgebiet? Und da muss ich sagen, ist es für mich nämlich nicht, auch wenn es uns natürlich mehr oder weniger in die Karten gespielt hat.
Ja, und da bist du genau bei der Frage, wann setzt du es ein, wann setzt du es nicht ein? Und wenn du es dann nicht einsetzt, dann wird sich darüber aufgeregt, warum es beim einen was so ein Minimal, also es war definitiv, war es Abseits, aber es war ein Minimal-Abseits, was man bei den ersten Einstellungen von oben überhaupt gar nicht gesehen hat. Und dann kannst du hier wieder sagen, weil das, was Kölner heute gesagt hat, kann ich auch verstehen. Wenn du vollen, also er hat ja gemeint heute in der Pressekonferenz, er hat nochmal mit seinem Spieler gesprochen und er hat gemeint, er war im vollen Lauf und wenn du dann eben nicht die Gleichbalance hast und vielleicht einen leichten Toucher von hinten kriegst, dann fällst du auch um, ist ein Foul. Natürlich sieht es saublöd im Fernsehen aus und du denkst dir so, der hätte einfach nur weiterlaufen können oder schießen können und hat jetzt eine Schwalbe gemacht, aber kannst du es wirklich sagen, ob er nicht wirklich aus dem Gleichgewicht kam? Ich kann es nicht sagen. Und dann ist halt die Frage so, wann setzt du es ein? Und das ist nämlich genau das Problem, das ich sehe mit dem Video Assistant. Du kannst eigentlich entweder nur limitieren, dass das von der Trainerbank eingesetzt werden kann oder du sagst, es wird bei einem eingesetzt, was irgendwie mit einer Torchance zu tun hat, weil ansonsten wird irgendwer immer sagen, es ist unfair, dass es nicht eingesetzt wurde. Das ist genau das Ding. Und wie gesagt, also ich kann zu der Szene, es sieht im Fernsehen und für mich so aus, okay, er fliegt definitiv so hin, wie wenn er hinfallen will, aber ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich bin halt nicht der Spieler und genauso die Szene von Werner bei Leipzig, wo er das, den Arm ins Gesicht kriegt, wurde gestern auch gesagt, kann man noch weiterlaufen oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn ich einen Arm ins Gesicht bekomme oder vielleicht mitten im Rennen bin und dann so einen leichten Schubser bekomme, dann kann man auch hinfallen. Also ich kann es halt einfach nicht sagen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es da berechtigt war oder nicht. Das ist schwierig.
Also ich glaube, es ist ja so 50-50. Lässt Dankert da weiterspielen und der Schiedsrichter schaltet, also der VAR schaltet sich nicht ein, dann diskutieren wir vielleicht heute, warum hat sich der VAR nicht eingeschaltet? Das war doch dann doch vielleicht ein Foul. Und jetzt diskutieren wir darüber, warum hat sich der VAR eingeschaltet? Also ich finde es auch schwierig.
Ich weiß gar nicht, wer Entschuldigung,
eben,
Felix.
Also, ja, eben, das meine ich ja. Also das ist halt genau die Sache. Du kannst halt zwar Definitionen machen, okay, bei den und den Situationen oder das ist die Angriffsphase, da wird es eingesetzt, aber du kannst halt nicht die Spiele in ein Muster reinpacken, weil du hast halt immer wieder verschiedene Situationen und das macht das Ganze halt so schwer.
Ich meine, Olaf Thon wäre es gestern gewesen, der im Doppelpass gefordert hätte, man solle vielleicht Ex-Profis schulen. Und womöglich könnt ihr am ehesten noch einschätzen, wann jemand hinfällt oder wann jemand weiterlaufen kann. Vielleicht ist der Vorschlag tatsächlich gar nicht so bescheuert. Auf jeden Fall, ist der geneigte FCN-Fan mittlerweile sich, denke ich, durchaus bewusst, dass auch mit Video Assistant Referee noch jede Menge Platz für Diskussionen bleibt. Zumindest haben das die letzten beiden Spiele gezeigt. Es war so, dass das Spiel dann ja weiterging. Hannover Stefan völlig von der Rolle war, sich dann wirklich Richtung Halbzeit geschleppt hat und es die nächste Situation gab, in der Misicjan dann aber einfach vergibt, wobei es in dem Fall wohl wieder abseits gewesen wäre, sprich wir hätten da tatsächlich dann wohl das nächste Mal den VAR gesehen, aber der FCN hatte dann tatsächlich auch einfach die Chance, das Spiel schon zur Halbzeit auf 1-0 zu stellen.
Ja, also Hannover, wie du schon sagst, ist danach völlig von der Rolle. Die kamen da mit der Situation dann überhaupt nicht klar. Der Club war am Drücker. Misicjan hatte die Riesenchance. Ich weiß gar nicht, ob das Abseits war oder nicht. Hat man das im Fernsehen dann gesehen? War das Abseits? Im Stadion wurde nichts angezeigt. Also zumindest hat der Linienrichter sich nicht bewegt, so wie ich das gesehen habe. Aber er hat auch kläglich versagt mit Misicjan da vor dem Tor. Also schießt da mehr oder weniger Esser an. Esser macht es auch gut, der Hannover Torwart. Wäre natürlich die Riesenchance gewesen, da vor der Halbzeit in Führung zu gehen.
Ja, also meiner Meinung nach war es abseits, aber wurde tatsächlich nicht angezeigt. Wäre dann wahrscheinlich wieder so ein Fall gewesen, der überprüft worden wäre und dann müssten wir jetzt über die nächste VAR-Situation diskutieren. Felix, wie gesagt, es gab tatsächlich nicht nur diese Chance, es gab ja auch noch die Chance von Petrak. Ich meine, Leibold hatte auch nochmal die Chance. Da war es dann wieder letzten Endes das Problem, das den FCN schon seit eben ein paar Wochen begleitet, nämlich dass man ja sich zwar die ein oder andere Chance erspielt, aber dann womöglich mit dem Kopf doch noch irgendwo anders ist oder ich weiß nicht, auf jeden Fall den Ball einfach nicht ins Tor bekommt.
Ja, also ich fand die Statistik, bevor die Situation zum Beispiel kam mit dem Tor, also bevor wir das Tor aberkannt bekamen, ganz cool, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, wir sind viel mehr am Drücker als Hannover. Und da hat der Sky-Moderator kurz durchgesagt, dass Hannover 3 Schüsse aufs Tor hatte und wir erst 2. Und genau das war halt die Sache. Und die hat sich irgendwie, also die erste Halbzeit war gut, aber es wurde dann, also nach den 2 Video Assistants wurde es besser, aber vorher hat es sich nur so angefühlt. Das war so ein bisschen, was hat er gesagt, uninspirierter Ballbesitzfußball. Das stimmt auch, weil es war irgendwie so, okay, dann sind wir vors Tor gekommen, aber da war nichts wirklich Zwingendes. Also ich glaube, Kubo war auch nochmal vorm Tor in der 40. aber das war auch wieder der Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, so wie Misicjan auch bei der Situation, die wahrscheinlich dann auch abseits gewesen wäre, aber es war immer so, nicht wirklich die komplette Gefährlichkeit dabei. Also es war so halb gefährlich immer. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem bei uns ja auch in der Offensive, dass das halt, wir haben viel den Ball, wir haben bestimmt auch Ideen, aber es ist noch so ein bisschen, also eigentlich genau das, was er gesagt hat, uninspirierter Ballbesitzfußball. Gegen Mainz hat man den in der zweiten Halbzeit nicht, aber ansonsten eigentlich schon immer ein bisschen durchgehen. Und ich glaube, da muss man noch ein bisschen arbeiten, dass einfach der Ball halt, also wir spielen viele Pässe vorne, aber es geht alles noch ein bisschen zu langsam. Es muss noch ein bisschen fixer gehen, dass dann auch mal ein schneller Pass durchkommt. Zum Beispiel der Pass bei dem Abseits. Also den hat ja Behrens dann auf Misicjan gespielt. Und das war so ein Pass, der einfach mal schnell nach vorne durchkam. Und dann ist man auch vorm Tor. Und das muss eigentlich noch viel öfter passieren, dass man einfach schneller Torchancen kommt, die dann auch gefährlicher sind wahrscheinlich. Und nicht so berechenbar.
Torchancen waren dann in der zweiten Halbzeit zunächst auch erstmal richtig Mangelware. Darüber unterhalten wir uns gleich hier bei Total Bekloppt.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Die zweiten 45 Minuten zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg begannen mit dem zweiten Wechsel auf Hannoveraner Seite und damit begann ein Stück weit auch das Problem des 1. FC Nürnberg. Stefan und Felix sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und Stefan, Hannover hat dann einfach das Zentrum dicht gemacht, hat im Prinzip 3 Sechser aufs Feld gestellt und damit den FCN so ein bisschen vor ein Problem gestellt, nämlich dass man einfach keine Überzahl mehr im Zentrum kreieren konnte. Und folglich war tatsächlich, zumindest meinem Empfinden nach, Hannover viel, viel besser im Spiel und das, obwohl sie ein Mann weniger waren.
Ja, das ist völlig richtig, was du da sagst. Die haben dann Baccalords gebracht und dann, wie schon gesagt, mit 3 Zentrum dicht gemacht. Und mir kam es auch so ein bisschen so vor, als würde der Club auch ein bisschen zu viel wollen. Hat damit auch Hannover eingeladen, die dann immer mit schnellen, langen Bällen nach vorne auf Füllkrug oder Bebu da richtig Torgefahr ausgestrahlt haben. Und da haben wir ganz schön kämpfen müssen, da haben wir immer ein bisschen geschwommen. Und ich war dann auch froh, als die Phase dann so ab der 60. Minute dann vorbei war, weil da war Hannover am Drücker und Hannover hätte auch da eine Bude machen können. Ich glaube, Füllkrug an die Latte, ich weiß gar nicht, wann das war. Dann einmal der Ball scharf von der Seite reingespielt, wo dann Hannoveraner frei im Strafraum stand, der dann eben dann Gott sei Dank der Ball verspringt, so dass es nicht abschließen konnte. Also da sind wir ganz schön geschwommen. Da haben wir richtig Lehrgeld zahlen müssen.
Ja, der Lattentreffer war tatsächlich erst in der 72. Minute, aber es gab ja auch schon vorher die Möglichkeit, wo er an Pretlo scheitert in der 54. Du hast es angesprochen, diese Situation, wo der Ball da so ein bisschen auch im Strafraum rumflippert. Da gab es die ein oder andere Situation, Felix, wo ich mir wirklich so ein bisschen vorkam, als wären wir irgendwie im falschen Film.
Ja, das dachte ich mir auch. Wobei eine Situation habt ihr noch vergessen, die war nämlich vom FCN gleich nach der Halbzeit in der 47. als Leibold den Ball scharf reinspielt und die Hannoveraner können den abwehren und dann hat Lukas Mühl seine bis dahin mir nicht bekannten Dribbelkünste ausgepackt, die sehr gut waren. Und dann der Schuss, der weniger gut war, der circa so zur Eckfahne ging. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Es gibt auch irgendwie einen lustigen Kommentar unter einem Bild von Löwen dazu. Getribbelt wie Messi, geschossen wie, weiß ich nicht mehr, wie Mühl, glaube ich. Das hat er gesagt. Die war sehr gut und ab da, wie ihr gesagt habt, ab da kam Hannover und zum Beispiel die Szene in der 54., die du gerade gesagt hast, da bekommt irgendwie keiner den Ball weg und Füllkrug steht da auf der linken Seite komplett frei, kann auf Pretlo schießen und kriegt danach nochmal den Ball. Das war auf jeden Fall eine Szene, wo ein bisschen das Herz in die Hose ging und so bis zur 60. war das dann wirklich sehr, sehr, sehr angespannt für mich auf jeden Fall, weil Hannover halt mit 10 Mann komplett anders aus der Kabine kam. Also anscheinend hat Breitenreiter da die richtigen Worte gefunden und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt wir ein Gegentor bekommen, aber es war dann ja nicht so. Aber es war auf jeden Fall bis zur 60., 62. Minute echt stark von Hannover.
Ja, stimmt natürlich. Lukas Mühl, wie konnten wir das unter den Tisch fallen lassen? Gefühlt dann mit dem Außenriss die Eckfahne mit ins Spiel gebracht. Großartig, ne? Also grandioser Seitenwechsel von ihm. Nein, aber das Dribbling davor tatsächlich stark. Und ja, es gab ja auch noch in der 58. mal diese beinahe Chance durch Kubo, der da aber dann völlig fair abgeklärt oder abgegrätscht wird. Es war jetzt nicht so, dass der FCN komplett aus dem Spiel war, aber den Druck hat auf jeden Fall Hannover 96 gemacht und nicht der erste FC Nürnberg. Es gab dann den Wechsel in der 64. Minute, Löwen kam für Fuchs, Stefan. Ab da wurde es dann wieder ein Stück weit besser, auch weil ja mit Löwen vielleicht ein Stück weit mehr Physis noch auf den Platz kam und eine gewisse Zweikampfpräsenz, die Fuchs an dem Tag einfach nicht so hatte.
Ja, Fuchs ist natürlich, der hat kein schlechtes Spiel gemacht gegen Hannover, aber beim Fuchs merkt man schon, er braucht Platz zum Spielen. Ne? Wenn er ein bisschen in Bedrängnis kommt, dann wird es schwierig, dann spielt er eher nach hinten nochmal den sicheren Pass. Da gab es auch in der ersten Halbzeit mal Szenen, wo er eigentlich nur Schnur durchstecken müsste, aber sich dann für die sichere Variante entschieden hat unter Bedrängnis. Da ist Löwen schon ein bisschen weiter. Der ist, wie du schon sagst, viel mehr Physis, zweikampfstärker. Der kann auch mal ins Dribbling gehen, der kann sich auch mal gegen den Mann stellen. Das hat man dann schon gemerkt, die Veränderung auf dem Platz. Und dann war auch wieder im Zentrum ein bisschen Kompaktheit da.
Und wir hatten es ja schon angesprochen, es gab in der eben 72. Minute die Riesenchance, muss man einfach sagen, durch Niklas Füllkrug für Hannover 96. Und dann kam Törleß Knöll für Misicjan, Felix, und im Prinzip, ja, mit dem ersten Ballkontakt macht er sehr, sehr viel richtig, bringt die Hannoveraner Abwehr in riesengroße Bredouille und Waldemar Anton letzten Endes dazu, den Ball ins eigene Tor zu lenken.
Ja, also es war geil. Also das, ich finde ja auch, also bei den Testspielen, das waren natürlich klar andere Gegner, aber man hat halt schon so ein bisschen gemerkt, dass Knöll auf jeden Fall weiß, wo das Tor steht, und das waren halt genau diese beiden Szenen. Er hat halt schnell geschalten, hat gesehen, okay, der Ball prallt ab von Behrens, der an den Pfosten geköpft hat, und schießt den scharf rein. Und eigentlich super cool, dass der Abwehrspieler so nett war und den Ball dann rein hat und dann nicht mehr rausbekommen hat. Aber das war auf jeden Fall super geil. Und am Anfang hat ja auch noch der FCN irgendwie getwittert, dass er sein erstes Tor gemacht hat, weil vielleicht, weiß ich nicht, ob man das dann so zählen kann, dass der vielleicht sogar abgeprallt ist. Das war dann letztendlich nicht so, aber es war eine saugeile Szene auf jeden Fall. Und dann eben, ich weiß gar nicht, war das drei Minuten später, als Ishak eben mit ihm alleine und Kubo wieder eingeleitet hat. Er war ja gar nicht so stark in dem Hannover-Spiel jetzt, aber ja, da eben den Ball, das war auf jeden Fall richtig stark auf Ishak, und auch, dass Ishak eben dann auf Knöll weitergibt, war auch stark, weil ich glaube, es gibt in vielen Mannschaften viele Stürmer, die es eher selber versucht hätten und dann vielleicht gescheitert wären. Und das war auf jeden Fall die sichere Variante. Und so hat Knöll sich auch riesig gefreut und ist auch super mitgelaufen. Also das war auf jeden Fall stark. 5 Minuten reichen anscheinend, um ein Spiel zu gewinnen, wenn man es richtig macht.
Ja, 75. Minute 1-0, 77. 2-0 und ich glaube, ja, 73. wurde eingewechselt. Also auf jeden Fall der Matchwinner. Das ist eine wirklich enge Torfolge gewesen. Das war auf jeden Fall ja vor dem TV so, dass man gefühlt noch die Wiederholungen alle sah vom 1-0, und in dem Moment lief dann auch schon fast der Konter. Stefan, da das sind so Situationen, da verpasst man gerne im Stadion auch mal das Tor, weil man noch mit Jubeln beschäftigt ist. Da kannte dann sicherlich ja die Freude im Max-Morlock-Stadion keine Grenze mehr.
Ja, klar, also der Jubel vom 1-0 war noch gerade so am Abklingen, und da spielt Kubo den Pass, und das Stadion, alles erhebt sich schon wieder von den Sitzen, wo man sich gerade wieder hingesetzt hat. Und es ist eine super Szene, ne? Wenn du halt da die zwei Spieler verfolgst, wie sie aufs Tor rennen, und dann der Abschluss ist dann perfekt, dann ist natürlich die totale Ekstase im Stadion. Das war natürlich wunderbar.
Ja, war so wunderbar, dass Flo Zenger sich trotzdem genötigt sah, tatsächlich eine Note zu vergeben, trotz viel zu geringer Spielanteile, und dann folgerichtig auch die 1. Insofern, ja, Törleß Knöll, alles richtig gemacht von ihm, und hat seine Einwechslung in der letzten Zeit mehr als nur gerechtfertigt, denke ich, mit diesem Einsatz. Es gab dann tatsächlich nochmal die Möglichkeit für Hannover zu verkürzen. Waldemar Anton war es wieder in der 80. Minute, und danach, ja, Felix, da plätscherte das Spiel dann so ein bisschen aus. Spätestens als dann Patrick Erras für Michael Ishak kam, war klar, dass da irgendwie in dem Spiel wahrscheinlich gar nichts mehr passieren würde. Und so standen dann tatsächlich die ersten 3 Punkte für den ersten FC Nürnberg in der Saison 2018-2019 fest.
Ja, also nach der letzten Chance in der 80. hat man auch bei Hannover komplett gemerkt, dass die Luft raus war. Also der Club konnte ja die Bälle wirklich wie im Training hin und her passen. Das war ja nichts mehr irgendwie von Hannover, was da irgendwie kam. Und von Eras war auch so ein Zeichen, okay, gut, es wird da wirklich nichts mehr passieren, was man ja vorher auch schon gesehen hat. Und ich dachte mir sogar in der 85. mal ganz kurz, man könnte jetzt schon abpfeifen, aber das geht natürlich nicht. Aber es hätte sich gelohnt, weil die 5 Minuten hätte man sich auch schenken können.
Ja, bei Hannover war dann wirklich die Luft raus. Das, wie es der Felix gerade beschreibt, das hat man richtig gut gesehen, dass die quasi nach der Halbzeit bis zur 60., 70. Minute alles versucht haben, alle Kräfte mobilisiert haben und dann war da wirklich die Luft raus am Ende.
Ja, Bastian Danke ist halt einfach kein Wolf-Dieter Ahlenfelder, ne? Der hätte eher abpfeifen können, aber ansonsten, bin ich da ganz bei euch. Also bei Hannover war dann der Glaube weg und beim FCN dachte man sich dann auch, gut, das Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss.
Ja, also wir haben ja dann, wie gesagt, noch nach vorne gespielt und da hat er hier, glaube ich, gab es ja noch so einen Eckball und alles. Also man hätte vielleicht nochmal gefährlich in die Mitte spielen sollen, aber in der 85. bei 2-0 nimmt man dann doch lieber den ersten Saisonsieg, glaube ich, mit, bevor man noch irgendwie blöd einen Konter, also was unwahrscheinlich war, aber wenn sie trotzdem den Ball irgendwie bekommen, blöden Konter fährt und dann von Hannoveraner Seite und dann irgendwie 2-1 kassiert, das wäre schlimmer gewesen, als so ein bisschen den Ball hin und her zu kicken und eben mal nicht vors Tor zu spielen.
So sah es aus. Am Ende stand, wie gesagt, der erste Dreier für den ersten FC Nürnberg. Was uns dabei dann ja besonders aufgefallen ist über die 90 Minuten, darüber werden wir uns hier gleich nochmal unterhalten und werden dann natürlich abschließend auch noch unseren Tipp für die nächste Begegnung abgeben. Die steht ja schon am Mittwoch an gegen Borussia Dortmund. Aber vorher schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an, was ja so ein bisschen auffällig war hier im Spiel gegen Hannover 96 bei meinsportradio.de.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nach 1641 Tagen hatte der erste FC Nürnberg am Samstag zum ersten Mal wieder in der ersten Fußball-Bundesliga gewonnen. Für alle, die es vergessen haben, wann es das letzte Mal war, es war der 26. März 2014 gegen den VfB Stuttgart 2-0 zu Hause. Die Choreo ist dem einen oder anderen vielleicht auch noch in Erinnerung geblieben. Aber das ist lange her. Jetzt ist die Gegenwart und jetzt gibt es zum Glück auch wieder Freude, oder Grund zur Freude im Max-Morlock-Stadion, im Frankenstadion, wie auch immer man es nennen möchte. Erste FC Nürnberg hat jetzt 5 Punkte auf der Habenseite, Tordifferenz 4-3 und steht auf Platz 8 und ist tatsächlich der Vizemeisterschaft Platz 3 genauso nah wie den Abstiegsplätzen. Klingt wunderbar. All das resultierte aus dem Samstag. Wir wollen noch so ein bisschen darüber sprechen, was uns aufgefallen ist. Ein bisschen darüber sprechen, was die Medien mit den FCN-Spielern veranstaltet haben. Denn sowohl der Kicker als auch die Sportschau haben je einen Verteidiger in die Elf des Tages berufen. Stefan und Felix sind immer noch zu Gast. Und reden wir vielleicht erstmal ganz allgemein darüber, was euch aufgefallen ist, Stefan. Gab es irgendwelche Besonderheiten, die du besonders augenscheinlich fandst, die hervorgestochen sind in dieser Partie?
Ja, nee, eigentlich überhaupt nicht. Es war eigentlich auffällig, dass niemand negativ aufgefallen ist. Für mich stach in diesem Spiel keiner besonders gut heraus, außer natürlich Törles Knöll am Ende, ganz klar. Es fiel aber auch keiner negativ ab und ich glaube, dass das ein ganz großes Faustpfand in dieser weiteren Saison sein wird, was man jetzt auch bisher gesehen hat, ist, dass man jetzt nach 4 Spieltagen schon erzählen kann, wir sind konkurrenzfähig, wir können mithalten, wir können auch mal in einem Spiel schwimmen und können dann aber wieder umschalten. Das ist alles sehr, sehr positiv, was man jetzt in den ersten 4 Spielen gesehen hat.
Sehr positiv, was man in den ersten 4 Spielen gesehen hat, sagt Stefan. Felix, wie ging es dir? Was ja, ist dir besonders ins Auge gestochen in dieser Partie oder stimmst du Stefan da komplett zu?
Also was ich auf jeden Fall wieder stark fand, also erstens das, was Stefan sagt, gebe ich ihm vollkommen recht. Und was ich auch richtig stark fand wieder, war unsere Defensive. Es wurde ja vor der Saison immer viel darüber diskutiert, ob sie gut genug ist, also insgesamt auch die Mannschaft für die erste Liga. Und also spätestens jetzt sollte man feststellen, also Leute, die vielleicht Markreiter in der Kicker 11 haben beim Kicker Pro-Spiel oder vielleicht auch Kickbase spielen, sehen es auch an den Punktzahlen und an Mühe. Wir haben eine super Valentini als Außenverteidiger, der offensiv super geil spielt. In diesem Spiel endlich auch, ich fand in den letzten 2 war er nicht so gut, in diesem Spiel auch fand ich Leibold richtig gut, hat richtig gut nach vorne gespielt, richtig steile Flanken und Pässe in Strafraum gemacht. Also die Offensivarbeit war auf jeden Fall besser von Leibold in dem Spiel. Fand ich super geil. Und was mir auch auffällt, das ist letztes Jahr zwar zum Beispiel bei dem Spiel gegen Braunschweig passiert, aber bei dem Spiel war es jetzt irgendwie ein bisschen mehr auffälliger und auch in Bremen hat er das Tor gemacht. Petrak ist ein bisschen offensiver und schießt auch mal von hinten. Das ist so der Mann fürs Grobe. Also was heißt Grobe, aber für die weiten Schüsse. Finde ich gut. Ist mir in dem Spiel besonders aufgefallen. Also er hat es 2, 3, 4 Mal gemacht. Diesmal leider nicht reingegangen. Aber wie gesagt, er hat ja da auch immer gerne am Pfosten geschossen. Finde ich sehr gut, dass das weiter passiert. Und ansonsten einfach stabile Leistung. Und was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, also ich habe ein bisschen Kommentarspalten gelesen und es wurde so ein bisschen auf Fuchs rumgehackt. Das finde ich halt gar nicht. Also es haben Leute gesagt, so Löwen kam rein und dann lief es besser. Das lag aber meiner Meinung nach nicht an Löwen, sondern an der gesamten Mannschaft. Da war zwar Löwen zu dem Zeitpunkt dann Teil davon, aber insgesamt fand ich Fuchs auf dem gleichen Niveau wie Löwen, weil Löwen auch Bälle ein bisschen blöd verloren hat, aber halt im Zweikampf ein bisschen stärker ist. Klar, weil er ein bisschen stabiler ist, aber ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass mir was Großes aufgefallen ist, nachdem Löwen jetzt ins Spiel gekommen ist, im Gegensatz zu Fuchs. Das sind so die groben Sachen, die mir aufgefallen sind.
Gut, dann hast du ja schon ein bisschen was angesprochen, hast gemeint, Defensive wieder gut gestanden, da gibt es ja nichts dran zu deuteln, da ist es letzten Endes ja sogar so, dass die Statistik deinem Eindruck recht gibt. Flo Zenger hat es ja auch in seinem statistische Auffälligkeiten-Absatz in der Analyse dann hervorgehoben, dass eben der FCN überhaupt wenig Schüsse Richtung Tor zulässt, dass es dann insgesamt ja auch sehr, sehr wenige gibt, die tatsächlich aufs Tor gehen, nämlich insgesamt jetzt nach 4 Spieltagen lediglich 8 Stück. Und genauso viele hat lediglich der FC Bayern zugelassen, alle anderen haben mehr. Und man auch einfach jetzt dadurch wirklich eine gute Abwehr stellt. Man hat sich in den ersten Spieltagen immer noch so ein bisschen selbstverschuldet vielleicht auch eins reingelegt. Dieses Mal muss man auch einfach sagen, das ein oder andere Mal Glück gehabt. Wir haben über den Lattentreffer von Füllkrug geredet oder auch die ein oder andere Situation, wo Hannover wahrscheinlich sich im Nachhinein fragt, wie sie den Ball da nicht ins Tor bekommen haben. Aber der FCN steht defensiv auf jeden Fall sicher. Und damit können wir ja mal über Leibold und Markreiter sprechen. Denn Markreiter, der wurde vom der Sportschau in die Elf des Tages berufen und Leibold wurde vom Kicker in die Elf des Tages berufen. Im Kicker steht dann auch noch Angriff abgefangen und dann nichts wie rein mit dem Vorwärtsgang. Getreu diesem Muster war der emsige wie zielstrebige Tim Leibold auf der linken Seite omnipräsent, Stefan. Das ist eine Einschätzung, die ich erstmal unterschreiben würde, die ihn für mich aber irgendwie noch nicht in die Elf des Spieltags befördern sollte. Wie siehst du das?
Ja, also für mich ist auch überraschend. Jetzt nicht, weil ich jetzt fand, dass Leibold oder Markreiter grottenschlecht gespielt hätten. Ganz im Gegenteil, die waren gut. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich vielleicht die anderen Spiele nicht so intensiv verfolgt habe. Vielleicht waren die anderen inneren Verteidiger und Außenverteidiger an dem Spieltag auf den anderen Plätzen deutlich schlechter als unsere beiden Spieler.
Felix, du hast im Off gerade erzählt, du hast eine Theorie, warum Tim Leibold in die Elf des Spieltags berufen wurde.
Also meine Theorie ist ein bisschen, also erstens das, was gerade gesagt wurde, es gab nicht so viel andere Außenverteidiger, die so rausgestochen sind. Und für mich ist er eben in dem Spiel rausgestochen, weil er ständig den Zug nach vorne hatte und sogar noch ein bisschen mehr als Valentini eben immer wieder versucht hat, durchzudribbeln und scharfe Pässe, die zu hätten, zu guten Chancen werden können, auch in den Strafraum gebracht hat. Und das mir auch während des Spiels aufgefallen ist und wahrscheinlich deswegen er in der Elf des Spieltags ist. Weiß nicht, vielleicht ist auch noch ein bisschen Sympathie zu ihm da, aber insgesamt kann man das schon vertreten. So, finde ich.
Also ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie seine Leistung in Abrede stellen. Ich bin nur nach wie vor sehr überrascht und fand einfach, das muss ich jetzt einfach mal sagen, das war ja jetzt kein atemberaubendes Fußballspiel, das wir da gesehen haben und dass man da irgendwie dann sich so in die Elf des Spieltags spielen kann. Aber womöglich war es tatsächlich einfach so, dass alle anderen Außenverteidiger echte Grütze zusammengespielt haben an diesem Wochenende. Wir wissen es nicht, oder ich weiß es zumindest nicht. Und ja, von daher sind wir mal gespannt. Lasst uns mal noch ein ganz kleines bisschen darauf blicken, wie jetzt die allgemeine Stimmungslage und vielleicht auch Erwartungshaltung ist. Und ich muss ehrlich sagen, als ich heute da für Spiegel Online diese kurze Einschätzung zum BVB-Spiel geschrieben habe, da schlug in mir der blanke Club-Pessimismus durch. Und ich habe mir nur gedacht, ja, die ersten drei Spiele, das war okay, das war teilweise sogar richtig gut, aber gegen Hannover, das war jetzt irgendwie viel nix. Und jetzt kommt hier so ein Gegner, der hat zwar aktuell auch seine liebe Mühe und Not, aber der ist individuell so viel deutlich besser besetzt als alle unsere bisherigen Gegner. Und wenn uns das mal nicht auf die Zehen fällt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, mich lässt dieses Hannover-Spiel irgendwie so ein bisschen ratlos zurück. Klar, das zeigt einmal mehr, wir sind konkurrenzfähig, wir können gewinnen, auch wenn wir zwischendrin schwimmen. Stefan hat es vorhin gesagt. Aber ja, ich hätte gefühlt, also nach dem Werder-Spiel hätte ich irgendwie eine bessere Stimmung gehabt, wenn ich als nächstes gegen Borussia Dortmund spielen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan.
Also ich bin da frohen Mutes. Also Dortmund sind doch Bonuspunkte für uns. Also das ist doch, dafür sind wir in die Bundesliga aufgestiegen, dass wir mal wieder vor 80.000 im Westfalenstadion spielen können. Und also mir ist da jetzt nach den, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach den ersten vier Spielen überhaupt nicht bange vor dem Spiel in Dortmund. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir verlieren und das erwartet doch eh jeder. Und wenn wir da einen Punkt holen, dann ist das schon fast wie eine Meisterschaft für uns. Das ist doch super. Also ich fand es wichtig, dass wir gegen Hannover gewonnen haben. Das nimmt ein bisschen Luft raus aus dem Spiel jetzt auch gegen Dortmund und was jetzt dann danach kommt, ist ja englische Woche mit Düsseldorf zu Hause. Hätten wir jetzt gegen Hannover verloren, klar, dann wäre es sicherlich eine andere Stimmung, weil dann wahrscheinlich verlierst du in Dortmund und dann hast du quasi schon am sechsten Spieltag, heißt dann schon, ja, aber gegen Düsseldorf, da muss jetzt gewonnen werden. Da haben wir Hannover-Sieg da richtig die Luft rausgenommen. Jetzt schauen wir mal, was in Dortmund passiert. Die sind auch noch nicht richtig in der Spur. Dortmund hat klar die besseren Spieler, hat aber auch seine Probleme. Ich bin gespannt, welche Elf und welche Formation da Michael Kölner auf den Platz zaubert, was er sich da einfallen lässt für den BVB. Aber bange ist mir da überhaupt nicht.
Felix, bin ich da einfach zu kritisch auch, angesichts eben vielleicht der Leistung in den letzten Wochen, wo man das Gefühl hatte, okay, oder wo vielleicht einfach die Erwartungshaltung am Anfang voll niedrig war, weil man gesagt hat, ja, lass uns erstmal in der Bundesliga ankommen und hoffen, dass wir da nicht mordsmäßig auf die Nase fallen. Und jetzt lief es eigentlich ganz gut. Jetzt kommt aber eben so ein Spiel wie Hannover, wo man in der ersten Halbzeit auch, ja, so, du hast es, glaube ich, vorhin ja dann so beschrieben, dass wir irgendwie so ein optisches Übergewicht hatten, aber eben auch nichts richtig Zählbares daraus mitnehmen konnten, beziehungsweise dann aus den Chancen, die wir hatten, nichts mitnehmen konnten. Das kannten wir vielleicht schon aus den Spielen davor. Und dann kommt die zweite Halbzeit, wo uns auf einmal eben eine Mannschaft in Unterzahl so ein bisschen einen Schneid abkauft, wo uns auch Hannover 96 vielleicht ein Stück weit wieder gezeigt hat, wo die Schwächen dieser Mannschaft liegen. Bin ich jetzt einfach nur ein bisschen geerdet worden und jetzt schlägt deswegen bei mir der Club-Pessimismus durch oder bin ich da zu kritisch mit der Mannschaft? Wie schätzt du die ganze Situation ein?
Ja, es gibt für mich drei Indizien, wieso wir gegen Dortmund gewinnen. Meine Theorie. 3-10. Erstens steht unsere Abwehr ziemlich gut und lässt kaum Chancen durchs Spiel quasi für den Gegner zu, was Dortmunds Problem gerade ist. Also sie tun sich schwer, Chancen zu erspielen. Zweitens, Fürth hat fast gegen sie im DFB-Pokal gewonnen. Und drittens, sie haben gegen Hannover nur 0-0 gespielt. Also wir müssen eigentlich gewinnen. Meine Theorie.
Eiskalte Fußballfan-Mathematik, ne? Das ist bestechend logisch. Von daher Felix, bin ich gespannt, wie dein Tipp lautet.
Es wird ein 2-1.
Okay. Stefan, was denkst du?
Ja, ich möchte noch was anfügen, Felix, zu deinem Pessimismus.
Ja, sehr gerne.
Wir haben so eine junge Mannschaft und klar sind wir auch gegen Hannover jetzt mal geschwommen, aber da dürfen die Fans auch dann nicht pfeifen im Stadion. Das war, glaube ich, am Samstag auch mal in so ein paar Phasen so, wo die Bälle nicht so liefen, wo Hannover am Drücker war. Da kamen dann auch mal die Pfiffe. Das muss man der Mannschaft auch mal zugestehen. Das ist so eine junge Truppe, so wenig Bundesliga erfahren. Die darf da gut ruhig ihr Lehrgeld mal sammeln. Wenn dann kein Tor fällt und die Abwehr hinten steht, ist doch alles gut. Und zum Beispiel, ja, also,
das darf ich noch ganz kurz
intervenieren, du darfst gerne intervenieren.
Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass sie nicht solche Spiele abliefern darf. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man deswegen pfeifen sollte. Das ist nur so meine Gefühlslage, sagt eben, okay, das Dortmund-Spiel kommt jetzt und ich glaube einfach, wir verlieren das. Und das ist so das, was ich versucht habe zu sagen. Also ich denke übrigens, wir verlieren 1-2. Einfach,
aber wir dürfen auch.
Ja, und du hast definitiv recht, wir dürfen natürlich auch verlieren. Und das ist vielleicht einfach das, was da unterm Strich stehen sollte, weil ich habe jetzt einfach, wenn ich mich so ein bisschen da auch durch Kommentare und Zeitungsartikel und sowas gelesen habe, für mich schwang da überall so ein Optimismus mit, der über, wir sind in der Liga angekommen und wir haben das Zeug, die Klasse zu halten, hinausging. Und das fand ich so befremdlich.
Ja, schon. Also das ist, glaube ich, so eine Clubsache. Wenn man dann halt plötzlich auf dem 8. Platz steht, dann ist Europapokal. Das wollte ich eigentlich aus Spaß sagen, als du gefragt hast, was ist die Erwartungshaltung für die Saison? Und wenn man dann halt 2 verliert, dann ist wieder gegen Abstieg. Also das Ding ist, das kann ziemlich schnell schwanken, aber insgesamt, glaube ich, wissen die meisten Clubfans schon, was wir für eine Mannschaft haben, wie sich das alles aufgebaut hat, wie viel Geld wir ausgegeben haben für Transfers. Und was wir bisher geleistet haben und wie die Mannschaft Fußball spielt. Und ich glaube, also ich habe es nicht gehört, weil ich nie im Stadion war gegen Hannover. Da haben ein paar gepfiffen, aber das war definitiv nicht der Großteil. Kann ich mir in keinen Umständen vorstellen. Und wenn wir gegen Dortmund verlieren, dann ist es, glaube ich, auch einfach egal. Und ich glaube, selbst wenn wir 5-1 verlieren, dann ist es für die meisten immer noch egal. Was auch an dem Hannover-Spiel jetzt liegt, aber ja, mei, dann ist es halt so. Also ich denke, ich hoffe, dass es so bei den meisten Clubfans ist. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber vielleicht stimmt ja auch meine Theorie.
Vielleicht. So, jetzt kommen wir zu Stefans Tipp.
Ich glaube, dass wir einen Punkt holen in Dortmund, dass wir 1-1 spielen, weil ich auch glaube, dass wir defensiv stark genug sind. Wir sind auch stark genug, ein Tor zu machen. Und Dortmund ist momentan nicht auf dem Level, auf dem sie sein wollen. Und deswegen holen wir einen Punkt.
Also alles ist vertreten, wir sind gespannt, wer am Ende recht behält. Wir haben ja bereits dann am Donnerstag die Möglichkeit, das auszuwerten, darüber zu sprechen. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Beim letzten Mal haben ja beide Gäste auf Sieg Nürnberg getippt und ich stand mit meinem Unentschieden am Ende ziemlich dämlich da. Von daher hoffe ich natürlich, dass es erneut so wird. Und dann, ja, ist mir eigentlich schon egal. Hauptsache einer von euch beiden hat recht, weil dann haben wir nicht verloren. Und ja, dann bin ich gespannt. Bedanke mich auf jeden Fall bei Felix Völkle und Stefan Helmer. Wo kann man euch auf Twitter oder im Internet erreichen, Felix?
@FlixOnFire auf Twitter.
Und Stefan, dich kann man erreichen unter?
Clubfans_United.
Also, da hinschreiben, wenn ihr anderer Meinung seid oder natürlich auch einfach @TotalBeklubbt. Schaut natürlich auch auf den Facebook-Seiten vorbei bei TotalBeklubbt, bei Clubfans United. Liked die ganze Geschichte und teilt die Beiträge, bewertet den Podcast bei iTunes. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr auch morgen quasi schon wieder einschaltet. Sprich am Dienstag, dann gibt es das Gegnergespräch gegen den BVB. Am Donnerstag gibt es die Analyse dann zum Spiel. Darüber hinaus sei euch noch etwas ans Herz gelegt. meinsportradio.de verlost nämlich 2x2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen Schalke 04 und Mainz 05. Dafür müsst ihr bis zum 25.09., also bis zum Dienstagabend um 20.30 Uhr, unter einem der Beiträge auf den meinsportradio.de Kanälen kommentieren, wie das Spiel zwischen Freiburg und Schalke ausgehen wird. Und dann ja, kommt ihr in den Lostopf, wenn ihr richtig liegt und habt die Chance, 2 VIP-Tickets zu gewinnen. Also das habe ich auch noch ans Herz gelegt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich für die Expertise von Stefan und Felix. Und dann hören wir uns diese Woche auf jeden Fall noch ein paar Mal wieder hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.